Frisches aus der Gripskantine. Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf
und Helena Charlotte Sieger.
Herzlich willkommen in der Gripskantine, lieber Robert. Was darf es denn sein für dich heute?
Ja, für mich gerne Weihnachtskekse und Punsch. Das würde ich mir wünschen heute.
Wie du willst, so ist dir geschehen. Bitteschön.
Da steht's auch schon.
Steht auch schon da. Herzlich willkommen.
Hallo Robert.
Hallo ihr beiden.
Du bist unser erster Gast hier in der Gripskantine. Deswegen stell der Marcel dich mal kurz vor, wer du so bist.
Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen sollten. Robert Neumann, Regisseur, in Jena geboren, in Baden-Württemberg aufgewachsen.
Das ist eine Frage, ja.
Ja,
also, du kannst gerne ergänzen.
Ja.
Also.
Ja, wenn irgendwas nicht stimmen sollte, kannst du gerne dazwischen gehen. 2000 bis 2004 Schauspielstudium in Berlin.
An der Ernst Busch, ja.
Genau. Und nach deinem Studium unter anderem als Schauspieler am Deutschen Theater gearbeitet, am Theater Magdeburg.
Das war mein erstes Festengagement. Also da war ich dann wirklich so nach der Schauspielschule dann direkt, also war ich dann in Magdeburg und da ging es dann los.
Wie viele Jahre warst du in Magdeburg?
Drei Jahre.
Und 2007 begann dann die Karriere am Gripstheater.
Ja, ich wollte 2 Jahre bleiben.
Du wolltest 2 Jahre bleiben?
Ich wollte 2 Jahre bleiben. Ich habe gesagt, okay, ich gehe nicht nach Berlin, der Liebe wegen. Und dann hat das Grips gesagt, ja, komm doch zu uns. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, bleibe ich 2 Jahre hier, mache ich Kinder- und Jugendtheater. Und dann haue ich wieder ab.
So. 2007, 13 genau. Jahre später.
13 Jahre später sitzen wir hier.
In der Gripskantine.
In der Gripskantine.
Ist schön hier, oder?
Ja, ich finde auch die, ja, ist wirklich schön. Auch die Deko ist richtig schön, so im, ja, ist wirklich, gefällt mir gut hier, die Gripskantine.
Sehr authentisch. Authentische Probebühnen. Kantine.
Jetzt hast du unser Geheimnis verraten, Marcel. Dass es gar keine Kantine gibt.
Na, wir sind eine mobile Kantine.
Ja, stimmt.
2010 hattest du dann dein Regiedebüt mit Big Deal.
Genau.
Und es folgte eine zweite Arbeit, 2012, Die besseren Wälder.
Ja. Das war, da ging's, in dem Stück ging's um Schafe und Wölfe. Genau, das war ein großes Ding hier im Haus, dass man Schafe und Wölfe auf der Bühne hat, dass die da, dass da die SchauspielerInnen Tiere spielen.
So Märchenelemente.
Ja, eher so eine Parabel. Mhm. Also so, aber nicht wirklich mehr, also ja, märchenhaft, aber eher so. Martin Waldstedt hat das geschrieben und das hat zu viel Aufregung hier im Haus geführt. Also die, also das, der Weg dahin.
Ja.
Ja, und du hast natürlich in dieser Spielzeit, die bis jetzt so gelaufen ist, dieses Chaosjahr, ja. 2 der 3 Premieren inszeniert.
Zwei der drei Premieren, die in diesem Jahr gelaufen sind.
Ja, richtig, du hast Bella, Boss und Bulli inszeniert. In diesem Stück spielt der Marcel mit. Das ist eigentlich ja gegen das Konzept unseres Podcasts. Eigentlich wollen wir ja Leute kennenlernen, die wir noch nicht kennen. Und dich kennen wir beide, weil wir beide schon mit dir gearbeitet haben. Aber naja, so läuft die Welt, ne? Und du hast natürlich auch Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück inszeniert, was ja noch gar keine richtige Premiere hatte, sondern nur eine interne.
Ja, es hatte eine interne Premiere, die wir Abnahme genannt haben. Also wir haben noch nicht, hat noch niemand, also fast niemand gesehen.
Ja. Und also, es gab auch keine Premierengeschenke.
Es gab
Abnahmegeschenke.
Fast keine Premierengeschenke. Es gab
Genau. Und was war Bella, Boss und Bulli oder Kai und Opa eine längere Produktionszeit für dich?
Bella, Boss und Bulli. 6 Monate.
6 Monate. Ja, von Konzeption bis Premiere.
Von Konzeption bis Premiere waren es, glaube ich. Also von, die Konzeption war ja auch dann schon auf Zoom. Nee, wir hatten das noch verschoben, die Konzeptionsprobe. Und irgendwann fingen wir dann an, aber, also, und wir hatten noch vor der Konzeptionsprobe begannen wir kleine, Trailer zu machen zum Stück. Also so ein, ja, so eine Folge, was passiert, bevor die Zuschauer die Figuren kennenlernen. Also genau. Da haben wir uns auch zum ersten Mal über Zoom kennengelernt. Also Marcel und ich, wir haben uns erst nur digital begegnet, bevor wir richtig angefangen haben. Aber 6 Monate haben wir probiert.
Man munkelt, es sei die längste Probenzeit in der Geschichte des Gripstheaters gewesen.
Das kann gut sein. Also auf meine definitiv. Also,
stopp.
Das Leben ist ein Wunschkonzert.
Das Leben ist ein Wunschkonzert. Da haben wir im Februar angefangen und wir hatten im September Premiere. Also kommt nah ran. Mhm.
Aber
wir hatten halt eine längere Pause, wo wir gar nichts gemacht haben, bis wir dann wieder gearbeitet haben, weil wir nicht durften. Und ihr habt fleißig über Zoom,
wir haben über Zoom
Dinge getan. Ja. Und, ja.
Also wir haben ganz neue Wege gefunden, also für uns jedenfalls, über Figuren nachzudenken und über Geschichten zu erzählen. Also uns hat es auch was gebracht. Also kann man jetzt nicht so sagen, dass es sinnlos gewesen wäre, sondern es war eine sehr, diese Prequels waren schon, die sind auch dann in die Probenarbeit eingeflossen, also bei den Figuren selber. So.
Und würdest du sagen, dass diese Produktionszeit dir lange in Erinnerung bleiben wird?
Definitiv. Also das, ja, es war so außergewöhnlich, weil man dann auch in den Proben selber wusste, man sich, muss man sich entscheiden, wie machen wir das jetzt? Wie stellen wir das jetzt dar? Wie gehen wir damit um? Ach so, Abstand. Also das war das ja die erste, jetzt hat man sich schon ein bisschen dran gewöhnt. Also jetzt weiß man es ja. Also jetzt habe ich gerade eine Produktion begonnen, da wissen alle, okay, Abstand und klar und so, ne? Aber wir haben ja am Anfang noch, Marcel spuckte durch die Gegend, dachte, mir ist immer schlecht geworden, was macht die Theaterleitung, wenn sie das sieht? Oder Kollegen kamen dann, Kolleginnen sehr nah und sagten nein, und dann sprang immer der Assistent dazwischen und rief Abstand.
Die Abstandpolizei.
Die Abstandpolizei, ja.
Ja.
Und an welche Arbeiten der letzten 13 Jahre am Grips denkst du am liebsten zurück?
Am liebsten. Also ich denke sicher am liebsten an die erste Arbeit zurück, weil das war schon was Besonderes. Also so...
Linie 1 meinst du?
Nein. Also du fragst mich jetzt als Schauspieler.
Nein, also in den ganzen 13 Jahren. Okay. Du hast ja erst vor 10 Jahren dein Regiedebüt gehabt, ja. Aber vor 13 Jahren hast du ja auch das schon hier rumgehangen.
Ich habe als Schauspieler eine Arbeit konnte ich hier mitmachen. Das war So Lonely, das habe ich sehr gerne gespielt und auch sehr gerne erarbeitet mit Franziska Steyhoff damals. Das war so, und es gibt immer so mit so in der Arbeit als Schauspieler immer so Highlights, beziehungsweise so, wo sich alles so fügt, wo alles so zusammenkommt, wo man merkt, jetzt sind wir zusammen in so einem Flow, jetzt sind wir zusammen auf so einer Ebene, wo wir gemeinsam was, eine gemeinsame Sprache finden, und dann wurde auch nicht viel diskutiert, also es wurde einfach losgeprobt, und das war eine sehr, das ging da recht gut. Es gab auch andere Arbeiten, die toll waren. Es gab auch viel Schwachsinn, ne? Also so, wo man denkt so, um Gottes Willen, warum bin ich da besetzt? Warum, ich will, bitte, ich möchte jetzt frei haben. Ich möchte jetzt nicht mehr auf die Probe. Sowas gab's auch. Ja, und als Regisseur weiß ich gar nicht, habe ich alle Arbeiten gerne gemacht, aber viele waren halt auch, manchmal kommt man ja auch so an Grenzen. Man weiß, probt dann was und merkt dann so, nee, da haben wir uns verrannt von der Konzeption, oder es funktioniert im Team nicht, oder, aber es gibt dann auch wieder Arbeiten, wo man denkt so, ja, und jetzt kommen wir über so einen Berg drüber und kommen dann so zu einem Punkt, wo wir sagen, dahin wollten wir. Das war der Punkt, dahin zu gehen und das auszuprobieren und zu versuchen, ob das geht. Auch mit dem Haus und für das Publikum. Genau.
Wir hatten ja beide jetzt schon das Vergnügen, mit dir arbeiten zu dürfen als Regiebeauftragter. In einem Artikel von der Morgenpost steht, du wärst zurückhaltend bescheiden, der auf Proben für sein Konzept wirbt, Anregungen offen gegenübersteht.
Das können wir beide so bestätigen, oder?
Ja. Können wir ein Häkchen hintermachen?
Okay.
Herzlichen Glückwunsch.
Gibt es da ein Vorbild oder wie du an die Arbeit als Regisseur rangehst? Oder hast du irgendwas in deiner Zeit als Schauspielender erlebt, wo du gesagt hast, ja, das, so will ich auch mal sein, wenn ich groß bin?
Es gibt nicht wirklich ein Vorbild, es gibt aber Erlebnisse, die mich dahin gebracht haben, so will ich nicht sein. Oder so möchte ich nicht arbeiten. Mhm. Eher so. Also ich habe eher so erlebt, wo ich als Schauspieler dann wirklich mit einem Regieführenden so einen Konflikt hatte und noch recht jung war und noch nicht gesagt habe, nee, ich probiere das jetzt so aus und lass mich mal bitte mal machen. Sondern das waren so Konflikte, wo man dachte, okay, so möchte ich das gar nicht mehr erleben. Ich möchte nicht so, dass so mit mir umgegangen wird. Du sagst aber am Anfang noch nicht so viel und lernst dann dazu. Und ich habe dem Kollegen später dann getroffen, der hat später dann auch noch ein anderes Haus geleitet, auch Intendant. Da hat er mich dann hin engagiert, da habe ich dann bei ihm inszeniert. Und noch später haben wir uns dann mal getroffen in einem ganz anderen Theater, wir beide als Regisseure. Und ich sagte dann zu ihm an der Bar, weißt du, nur damals, als du mich zusammengeschrien hast und gesagt, was du spielst, ist scheiße. Habe ich das wirklich gesagt? Da war ich noch so anders drauf. Und das waren für mich so Momente, wo ich sagte, okay, so möchte ich nicht arbeiten. Ich möchte einen angstfreien Raum. Ich möchte aber auch, dass man klar, also für das Konzept werben, das beschreibt es ganz gut. Also finde ich ganz, dass alle da wissen, was sie tun. Aber mir ist dieser Druck, das ist mir einfach ein bisschen suspekt. Das ist manchmal, wir hatten letztens auf der Probe von Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück, die Situation. Ich habe einen erbosten Regisseur nachgespielt.
Oh, das war so lustig.
Der Ausstatter hatte Geburtstag, er wurde 50 und Corona-bedingt konnte er nicht feiern. Wir haben dann Freunde von ihm gefragt, ob sie Videobotschaften aufnehmen können und dann haben überlegt, wie zeigen wir die, und dann haben wir die dann, wir haben eine große Projektionsfläche dort und dann wollten wir die dann projizieren. Dann habe ich gesagt, pass auf, am Ende der Probe raste ich aus.
Es war
dann,
die AMA. Genau, es war die AMA. Es war zum allerersten Mal, also AMA, alles mit allem. Wir machen es einmal ganz durch und gucken, wie es läuft. Und es lief tatsächlich gar nicht so schlecht für eine AMA.
Es lief gut. Ich fand es auch gut, die eine Szene, über die ich mich dann aufregen musste. Ich habe mir da selbst, und dann habe ich gesagt, stopp, aus, jetzt alles nochmal aufblasen, und habe dann so versucht, den wütenden Regisseur rauszuhängen, und dann wurde mir dann von einem Kollegen aus dem Haus bestätigt, ja, das war mal ganz toll, dann haben alle so gespurt, dann hat es so funktioniert. Und ich dachte so, oh Mann, hoffentlich ist es nicht wirklich so, dass man, wenn man so ausrastet, dass dann wirklich alle plötzlich sagen so, ja, jetzt machen wir es doch mal so, wie es sein soll. Naja.
Es war wahnsinnig komisch. Wir hatten wochenlang dafür.
Aber du wusstest ja Bescheid.
Ich wusste Bescheid und habe die verstörte Schauspielerin gespielt, die nicht weiß, wo der Fehler war und den Versuch bei der Technik gesucht hat. Wie war mit der Kamera was und so.
Du hast mitgespielt.
Wir haben alle mitgespielt. Mensch. Alle wussten Bescheid, außer die Kollegen und Kolleginnen, die im Publikum saßen und ganz schnell geflüchtet sind, weil sie Angst hatten vor Romas Wutanfall.
Was passiert jetzt?
Und natürlich der Jan, der Ausstatter. Ja. Genau.
Naja, ja, das ist also. Das geht natürlich auch. Das kann man auch machen. Ich glaube, das machen viele KollegInnen auch, dass sie so arbeiten. Ich finde, das ist auch nicht, ich finde das nicht ziemlich mehr zeitgemäß. Es gibt aber auch Momente, wo man einfach auch sagen muss, okay, jetzt ist keine Diskussion, ist auch keine Zeit mehr für eine Diskussion. Das müssen wir dann mal zu dem Produkt, was wir am Ende, oder zu dem, was wir am Ende zeigen wollen, da hinkommen. Ja. Und dann geht man eben, versucht so Wege, aber ich habe auch schon meine AMA wirklich abgebrochen. Also ich habe es wirklich gemacht, abgebrochen, weil der Schauspieler gesagt hat, ich habe keinen Bock, das zu spielen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt gehen wir nach Hause und treffen uns heute Abend wieder. Ja. Naja, das musste dann sein.
Wow.
Ja. Ja.
Ich habe eine Frage an euch. Jetzt kommt meine erste Frage.
Die erste Frage.
Die erste von drei Fragen.
Vier
Fragen.
Theoretisch zwei für jeden. Oder?
Ich hab eine Frage an euch beide. Mhm. Gleichermaßen. In welchem Musical würdet ihr am liebsten auftreten? Weil ich weiß von euch beiden, dass ihr sehr firm mit Musicals seid. Welches wünscht ihr euch hier am Haus, in welchem ihr auftreten möchtet?
Ich glaube, ich weiß, welches deins ist.
Wirklich?
Also ich könnte es mir denken, aber sag mal, wir können ja noch hinzufügen, was wir glauben, was der andere.
Ich könnte mir vorstellen, dass du dir für mich vorstellen würdest, Dear Evan Hansen.
Nein.
Das wäre zum Beispiel ein Stück, worauf ich tierisch Lust hätte, oder ich habe ja vor dem Schauspielstudium habe ich ja selbst Musical-Produktion gespielt, und ich wollte immer mal Frühlingserwachen spielen. Frühlingserwachen gibt's auch als Musical.
Spring Awakening heißt es.
Robert guckt mich gerade völlig erschrocken. Ja,
in der Original Broadway-Version, also im Originalcast, war Lea Michele und Jonathan Groff die großen Stars des richtig, ist richtig gut. Ist
richtig tolle Besetzung. Tolle Musik.
Wahnsinnig schön.
Wollte ich immer spielen. Ich habe den Jugendclub verlassen und das Stück wurde angesetzt. Und so, ich hatte nie die Chance, dieses Stück zu spielen. Genau, das wären so zwei Stücke, die ich gerne mal spielen würde.
Ich dachte vielleicht, Everybody's Talking About Jamie wäre ein Musical, in dem du gerne mitspielen würdest mal. Mhm.
Ja?
Naja. Also
Marcel, was sagst du?
Zu Helena?
Zu Helena?
Ich weiß, dass sie gerne Waitress hört.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du es gerne spielen wollen willst. Es ist ja gerade egal, was wir sagen. Du
ich
kannst mit allem
keine Ahnung, wovon wir sprechen.
Ich bin nach wie vor immer neugierig und höre. Ich erzähle auch meine Musical-Erfahrung gleich nochmal.
Du musst dir das aufschreiben und musst zu Hause dann alle Stücke nachhören.
Nein, wir machen dir eine extra Spotify-Playlist.
Oh, das ist schön, ja.
Mit den Must-Listens. Nein, ich glaube, das Musical, was natürlich mein absolutes Lieblingsmusical und meine absolute Traumrolle ist, ist natürlich Sally Bowles in Cabaret. Was, also das habe ich auch hier beim Vorsprechen im Gripstheater, habe ich Maybe This Time gesungen daraus, weil es ein wahnsinnig toller Stoff ist, ein toller Text, tolle Musik und sehr wichtige Themen behandelt werden. Aber ich hätte auch absolut nichts gegen Frühlingserwachen. Also das ist,
wunderbar.
Wir könnten da mal ein Konzept schreiben und das mal ans Gremium weitergeben vielleicht.
Also ich würde euch da...
Würdest du das inszenieren wollen, Robert?
Ich möchte es mir gerne mal anhören. Dann mal schauen, was ist. Ich habe so ein recht gespaltenes Verhältnis zu Musicals. Oder zu, ja?
Deinen ganzen... Wenn man dich googelt, dann findet man auf sämtlichen Schauspielportalen bei der Kategorie Tanz... Musical.
Ja.
Also ich erinnere mich dann an eine Anekdote, in der du erzählt hast, wie du dich von der Bühne geschmuggelt hast bei verschiedenen Choreografien. Ja, also wie gehst du damit um, bist du?
Ich tanze relativ gerne. Ich tanze auch sehr frei so gerne. So. Ich hasse es tatsächlich in diesen Choreografien etwas zu machen, was so synchron wie möglich ist. Da versage ich jedes Mal so gnadenlos und das. Das war bei Fame in Magdeburg, große Produktion, 50 Menschen auf der Bühne, die ganze Ballettschule war da, die Profi-Musical-Gäste waren alle da und alle Karten richtig drauf und ich hatte auch eine Rolle dort im Ensemble und
wir hatten... Die Rolle des Schauspielers, oder?
Nee, ich hatte die Rolle des Trompeters, also ich war in der Musikklasse, ich musste immer so Fake-Trompete spielen und unten hatte ich dann einen
Graben sitzen. Und dabei noch tanzen.
Ich spielte dann mein Part und dabei noch tanzen, genau. Und bei Dancing on the Sidewalk und wir haben das geprobt und ich habe mich immer schon bei den Proben so versucht, so an den Rand zu stellen und dann gab es die eine Situation, also auch dann bei der Hauptprobe oder so, und dann Dancing on the Sidewalk, das Ganze Ensemble tanze von rechts nach links, synchron, alle, ne, und zur Seite und dann bin ich so, als ich dann auf der linken Seite war und ganz nah an die Soffitten rankam, so... bin ich dann so noch einen Schritt weiter gegangen und stand dann in der Soffitte und dann ging der ganze Pulk wieder raus und ist gar nicht aufgefallen, dass ich nicht mitgetanzt habe, den schwierigen Part, ja. Dann kamen sie wieder zurück, ich habe mich wieder eingereiht und dann konnte ich den einfachen Part mittanzen.
Geschickt.
Ja, ja. Aber auch die Choreografin sagte dann immer zu mir, Robert, wir sind hier nicht auf dem Fußballplatz, weil ich immer vorne stand in der und die Hände irgendwie so gehalten habe wie, naja.
Bevor wir zum Fußball kommen, habe ich noch eine Frage. Ja. Und zwar werden wir ja bald hoffentlich in den Genuss kommen, auch Linie 1 spielen zu dürfen.
Oh ja.
Auf welche Nummer dürfen wir uns denn besonders freuen? Und wie waren dort die Choreografien für dich?
Ich überlege gerade, welche Nummer man sich freuen, also welche choreografische Nummer meinst du jetzt, was Tanz angeht?
Zum Beispiel.
Oder auch musikalische Nummern.
Ich habe ja großen Respekt davor gehabt, auch das Musical zu machen und als ich dann gespielt habe, es war ganz merkwürdig, auch man hat ja extrem viele Rollen, man zieht sich ständig um, so, man ist fast die meiste Zeit hinter der Bühne und zieht sich um und dann tritt man kurz auf und ist dann wieder weg. Aber was ganz erstaunlich war bei diesem Abend war, dass man so durchgetragen worden ist von der Musik. Die hat einen so wirklich so durch das Stück durchgetragen und wenn man nicht genau wusste, wo man jetzt ist, die Musik, auf die musste man hören und da wusste man, okay, da bin ich jetzt. Also, naja, was ich sagen kann, welche Nummer, ich bin ja nicht bei Dicke, fette Liebe dabei, aber ich glaube, das, was da an der Energie und von dem Tanz und was da erzählt wird, auch noch zwischen den Figuren, ich glaube, das macht schon Spaß. Ich weiß aber jetzt nicht genau, als was ihr besetzt seid.
Ich glaube, ich werde dabei sein.
Ich nicht.
Ja, dann freu dich drauf, Marcel.
Ja.
Dicke, fette Liebe, ich glaube, das wird schön.
Nicht richtig Pech gehabt jetzt, blöd. Naja. Ja, wir sind jetzt eigentlich schon so im Schnack drin, dass wir zur nächsten Rubrik namens Kantinenschnack kommen.
Apropos Kantine, ich nehme hier mal also eins von den Keksen. Ist in irgendwo Walnüsse drin? Ne?
Natürlich nicht.
Ah, ihr wusstet Bescheid. Ja, ihr seid ja toll. Dann greife ich mal beherzt zu.
Wir haben natürlich recherchiert. Wir kennen dich zwar als Regieführenden, aber so richtig kennen wir dich ja nicht. Also haben wir gegoogelt, was die Millennials heute so machen. Einmal mal googeln. Wir haben zum Beispiel gefunden, dass du sehr gerne Musical tanzt auf verschiedenen Portalen. Wir haben auch festgestellt, dass du einen Führerschein für Zugmaschinen bis 40 km/h hast. Stimmt das? Schweigen am anderen Ende.
Ich habe Führerschein Klasse 2. Also ich darf einen 7,5 Tonner fahren und ich darf sogar mit Achse. Ja.
Okay, und warum?
Warum?
Ja, was hat dich zu dieser Entscheidung gebracht, dass du gedacht hast, Zugmaschinen bis 40 km/h habe ich richtig Lust drauf?
Aber Zugmaschinen bis 40 km/h?
Das steht da so im Internet. Ja, du solltest dich vielleicht ab und zu mal selbst googeln, um zu gucken, was da so steht.
40 km/h. Ich überlege gerade, was eine Zugmaschine bis 40 km/h ist. Also, der 7,5 Tonner fährt ein bisschen schneller als 40.
Vielleicht darfst du den 7,5 Tonner aber auch nur bis 40
fahren. Ich darf nur bis 40 fahren. Deswegen ist es immer so schwierig, diesen Stau, den ich verursache. Nein, ich hab noch diesen Führerschein, wo ich tatsächlich 7,5 Tonner fahren darf. Ich weiß nicht, wo ihr das her habt.
Ja, wir auf der gleichen Seite, wo wir was anderes gefunden haben.
Ein sehr spannender Fakt. Soll ich den einfach mal raushauen, Helena?
Nein, kann ich reden.
Du bist auch Drehbuchautor. Und hast 1957 Herrscher ohne Krone geschrieben.
Regie Harald Braun.
Und 1935 Der rote Sultan.
Regie Karl Grune. Was war da los?
Was war da los?
Ja, das ist mein früheres Ich, mein früheres Leben aus Österreich. Nein, Robert Neumann ist Autor gewesen, ein österreichischer Autor.
Du selbst?
Nein, ich nicht.
Aber warum steht das dann auf der einen Webseite so? Direkt unter dem Zugmaschinenführerschein.
Dann muss das jemand verwechseln haben.
Also da vermischen sich Informationen.
Da vermischen sich auch Identitäten. Also ich bin's nicht. Ich gebe nur noch was. Also es gibt auch hier im Grips-Theater auch einen Robert Neumann, der hier auch regelmäßig arbeitet am Keyboard, ja, und auch in verschiedenen, also spielt auch in der Band mit, so Linie 1 Band, No Ticket. Aber ich bin's nicht. Auch da gab's so diverse Verwechslungen, ob von der Verwaltung oder von künstlerischer Seite wurde ich dann gefragt, ob ich denn jetzt auch hier auch komponiert hätte oder arrangiert hätte. Nein, ich war es nicht. Ich habe auch nicht diese Bücher geschrieben. Ich bin noch kein Drehbuchautor.
Okay, also vielleicht ist das eine Erinnerung, einfach mal ab und zu einfach mal zu gucken, was so über einen selbst im Internet steht.
Ja, das ist ein guter Hinweis.
Also ich kann dir später den Link der Webseite geben, dann kannst du das mal kontrollieren und vielleicht administrativ.
Es ist auf jeden Fall dein arbeiten. Bild drüber.
Es ist mein dein Bild drüber, ja. Dein Geburtsdatum. Mein Geburtsdatum. Alle Infos, Musical, dass du Musicals liebst, dass du für Zugmaschinen fahren darfst und so weiter. Und eben diese zwei Filme, die hast du. Aber auch nur die zwei, und zwar 1935 und 1957.
Ich habe mich einfach wahnsinnig gut gehalten.
Ja. Genau. Ja, und sonst im Internet bist du ja...
Twittern? Du twitterst oder hast du gerne mal getwittert?
Ich hab mal getwittert, habe lange nicht mehr getwittert.
Ja, ja.
Was habe ich? Oh, jetzt kommt's. Ja.
Am 11.03.2019.
Chemnitzer FC WTF.
Ja, und drei genau. Fragezeichen. Und nochmal ein Hashtag. CFC. Ich nehme an, Chemnitzer FC.
FC, ja.
Ist Fußball ein Bestandteil deines Lebens?
Definitiv. Ja, es ist so.
Die Antwort kam schnell.
Ja. Ich kann es nicht. Ich will es auch gar nicht verhehlen.
Und siehst du Parallelen zwischen deinem Beruf und deiner Liebe zum Fußball?
Boah, ja, das ist. Es gibt KollegInnen, die das immer wieder sagen: Ja, das gibt doch so ganz viele Dinge, die beim Fußball und beim Theater ähnlich sind. Ich habe länger darüber nachgedacht, gibt es nicht. Nee, ich sehe das nicht. Natürlich hat man den Moment, dass man zuschaut, man schaut diesem Spiel zu dem Wettbewerb, aber auf der Bühne, wenn da der Wettbewerb dann losgeht, ich weiß auch nicht, nee, ich möchte es auch gar nicht sehen. Ich möchte das auch relativ gerne getrennt halten. Also die beiden Welten.
Die Mannschaft muss auch als Ensemble agieren. Das habe ich vorhin als Gemeinsamkeit erkannt. Ja. Wenn man nicht zusammenspielt.
Oder sollte.
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber es das Ziel ist ja, der Mannschaft ist ja immer, jemanden anders zu besiegen oder gegen jemand anderen zu gewinnen. Und das ist ja...
Gegen das Publikum?
Ja, ja. Wer ist denn das? Wer ist das gegen? Wer ist der gegen?
Gegen das Licht.
So, gegen die Technik, gegen den Regisseur, gegen... Nee, da ist, ist ja der Trainer. Also wenn man dem folgen sollte, dann wäre das ja der Trainer. Wir sehen halt immer nicht den Gegner. Also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel ein Fußballspiel zuschaut, wo es keinen Gegner gibt und die spielen aber alle ganz toll zusammen und wir als Publikum sitzen da und finden es ganz großartig, ja. Aber das macht, da fehlt dann ja auch die Spannung. Also so von dem, das, was wir erzählen im Narrativ oder was wir in der Performance machen, das ist ja, finde ich, dann schon was anderes. Aber ja, klar, als das Ensemble sollte zusammen spielen. Also es ist gut, wenn man weiß, wann der Partner oder die Partnerin den Gang in die Tiefe macht. Oder weil wer hinter einem agiert. Also ob man sich ins Abseits gespielt hat oder in die Soffitte, man weiß es ja nicht.
Ob mit Absicht oder ohne.
Ob mit Absicht oder ohne, ja.
Ja. Und wenn wir beim Thema Sport sind, gibt es ja noch einen anderen großen Teil deines Lebens. Dein Marathontraining.
Ja, Lauftraining, ja.
Lauftraining. Du hast sogar einen extra Instagram-Account.
Ja, habe ich mir.
Nur
für den
für
Sport.
Deine, Erfolge. Genau,
nur
für deine Erfolge.
Wirklich? Dem folge ich gar nicht.
Ja, nee. Den musst du machen. Super.
Dem folgen nicht viele. Es ist semi-interessant, würde ich sagen.
Und bist du jede Woche am Joggen?
Ja. Ja. Doch, also ich habe angefangen 2015. Da sagte ein Freund zu mir, jetzt komm endlich mal mit. Und wir sind über das Tempelhofer Feld gelaufen und nach der halben Landebahn war ich so am Ende und ich habe gesagt, nie wieder.
Aber das Tempelhofer Feld ist auch undankbar als Laufstrecke, oder? Weil man das Gefühl hat, man braucht eben, man sieht um sich rum nichts außer Ferne.
Genau.
Und man läuft immer gegen so einen...
Das ist am Anfang so.
...blöden Widerstand.
Das ist am Anfang so. Und das löst sich dann irgendwann auf, wenn man weiß, ich renne jetzt zwei Runden rum und es ist wunderbar und es ist ganz schön und das ist...
Zwei Runden,
ja. Also
das ganze Feld.
Ja, das ist ja... Am Anfang machst du das nicht, das machst du später. Und das habe ich dann...
Ich werde das nie machen.
Ich habe mir ja mal als Ziel gesetzt, auch irgendwann mal den Halbmarathon zu laufen. Dieses Ziel habe ich schon seit 10 Jahren oder so.
Ja.
Und es ist richtig dolle eingeschlafen, aber vielleicht kann ich mich irgendwann mal an dich hängen und dann will ich mal mitjoggen. Aber
auf Rollen, an ihn ranhängen.
Läufst du Marathons?
Ich bin letztes Jahr meinen ersten gelaufen, 2019, hier in Berlin. Und ich hatte auch eine Anmeldung dieses Jahr. Also man wird ja mal zugelost. Man kriegt ja nicht so eine Anmeldung, sondern man wird dann zugelost. Halt also dieses Jahr auch. Jetzt haben wir es verschoben auf nächstes Jahr. Mal gucken, ob es irgendwann wieder sowas in der Art gibt. Aber ich kann nur sagen, für mich, ich bin total froh, das irgendwann einfach regelmäßig gemacht zu haben. Weil du kannst es immer und überall machen, egal wo du bist. Egal, ob man jetzt irgendwie... gerade, also ich arbeite auch manchmal nicht in Berlin, ob man irgendwie, weiß nicht, woanders arbeitet oder ob man jetzt im Urlaub, du nimmst halt deine Schuhe mit und gehst halt immer diese eine Runde dann oder zwei Runden laufen und du lernst halt ganz viel kennen von der Gegend, also von der Umgebung, also ne, also du bist halt relativ schnell, dass du weißt, wie, also was du halt nicht erlaufen kannst, bist du halt viel schneller mit dem Joggen und macht auch Spaß.
Ich würde die Gegend gar nicht mitbekommen, weil ich so mit mir selbst beschäftigt wäre, irgendwie.
Das ist eine Schauspielerkrankheit, Marcel. Ja,
genau, mit dem Atem beschäftigt sein und mit dem Angstschweiß. Ja.
Na, also ich mache grundsätzlich aus Prinzip keinen Sport. Ich finde das nicht sinnvoll für mich in meinem Leben, aber... Ja, ne? Jeder wie er mag. Also du findest Rennen toll. Siehst du da irgendwelche Parallelen zum Theater? Marathon? So eine Probenzeit, 6 Monate,
Bella aus dem Bulli, durchhalten, die Zeit, dass man trotzdem immer im Rhythmus bleibt, ja, und nicht überpacen und nicht...
Und die Premiere ist das Ziel, wo man dann so rüberrennt Leute klatschen und geil.
Und irgendwann kommt auch mal der Mann mit dem Hammer, du kannst nicht mehr weiter, so, ne? Und ja, also kann ich auch...
Man dürstet nach
Kunst. Ich kann da auch eine Parallele sehen, aber ich finde das, ja, dann ist die Theaterwelt wieder so vielfältig und so reichhaltig und hat so viele verschiedene Facetten, dass es ganz schwer ist, da das irgendwie gleichzusetzen.
Mhm. So. Wir haben eben ganz kurz vor der Aufzeichnung darüber gesprochen, über eine Konzeptionsprobe, dass man sich als Regisseurin auch nicht immer sehr wohl dabei fühlt, weil wir gerade beim Thema Angstschweiß waren und Marathon und so. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Also du, es gibt auch für dich noch Momente, in denen du stark nervös bist, wenn du irgendwelche Konzepte vorstellen musst oder wie ist das mit Premieren? Du schaust dir Premierenvorstellungen nicht so gerne an.
Premieren schaue ich mir ungern an, ja. Also eigentlich gar nicht. Ich schaue mir dann die Vorstellung auch, ich schaue mir schon gerne an, aber auch nicht so. Also ich bin halt immer angespannt und habe dann immer so dieses Ding so, ja, das könnte besser sein, da könnte es noch anders sein. Da ist man so selber in so einem Moment, das muss man auch dann, also sage ich mir immer, du musst es auch mal loslassen, du musst es auch mal den SpielerInnen und dem Team Raum lassen, dass sie ihre Sachen machen können. Es ist ja ganz schwer, das dann da loszulassen. Aber was zur Frage von Nervosität, also die erste Konzeptionsprobe, die ich gemacht habe hier am Haus, und da kamen dann, glaube ich, 30 Leute, saßen dann hier so, da war ich wirklich, glaube ich, 3 Tage vorher ständig nur auf dem Klo. So. Also da war ich einfach hochnervös. Und das, meine, klar, war noch was anderes als Schauspielender des Hauses und dann fängst du an zu inszenieren. Aber auch in anderen Häusern, wenn du die Leute nicht kennst, wenn du da neu hinkommst und oder ein großes Haus, da ist der Druck ja auch ganz anders. Also dann kommt dann jemand zu dir und sagt, Herr Neumann, schön, dass Sie da sind. Das Familienstück, wir haben schon über die Hälfte aller Vorstellungen sind ausverkauft, noch vor der ersten Probe. Und du denkst, na, vielen Dank für die Information, die hätte ich jetzt nicht gebraucht. Und aber der Druck, ehrlich, also ganz ehrlich gesagt, ich habe eigentlich vor jeder Probe bin ich nervös, weil, also in leicht nervös. Man hat immer so dieses Ding so, jetzt auch, das muss jetzt auch funktionieren. Und ich komme mit der Zeit halt auch, oder mit den Jahren dahin, es muss auch nicht funktionieren. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn es nicht funktioniert. Weil, und wenn man nicht zu einem Punkt kommt, wo man sagt, da wollte ich heute hin, dann nimmt man halt eben den Druck raus und kommt vielleicht zu Dingen, die man sich nicht ausdenken konnte und die man nicht vorher sich überlegen konnte, weil man da noch eine andere Freiheit entwickelt oder eine andere Freiheit im Arbeiten und mit den und fürs Team. Aber die Nervosität, die ist eigentlich immer da, ja, doch, schon.
Mir kommt gerade ganz spontan die Frage, hättest du auch selbst Lust, wieder zu spielen?
Ja, durchaus. Man wird nicht mehr so richtig wahrgenommen, als viele sagen, also viele sehen mich gar nicht mehr so als Schauspieler. Also so, das ist halt immer so, der inszeniert jetzt und macht Regie. Ich habe total gerne gespielt und würd's auch gerne wieder machen. Ist auch so. Vielleicht, aber vielleicht, wer weiß, was die Zeit so mit sich bringt, so für in den nächsten Jahren. Vielleicht drehen wir alle ganz viel. Vielleicht müssen wir mit dem Theater, wie es sich so entwickelt. Vielleicht werden wir alle bald in Musikfilmen agieren. Da komme ich zu meiner nächsten Frage.
Ah, oh, super, da wollte ich auch gerade hin.
Die geht an Helena.
Oh Gott.
Sagen wir mal so, ne, die Krise, wir überstehen die Krise. Ne? Wir spielen wieder Theater. So in den nächsten, du hast hier eine tolle Zeit am Gripstheater und gehst dann weiter. An welche Bühne möchtest du, wo möchtest du arbeiten, wo möchtest du sein, wo möchtest du?
Ich glaube, was so ein Ziel ist, weil ich das Haus sehr schön finde, einfach, also ästhetisch gesehen, einfach schön, hübsch, der Zuschauerraum sieht nett aus und mich, die der Spielplan auch immer interessiert, wäre das Schauspielhaus in Hamburg. So. Aber einfach, weil ich da bis jetzt immer nur coole Sachen gesehen habe. Und früher, ich fand, also Berlin war für mich immer ein Ziel, wo ich dachte, okay, wenn ich dann mal im Berlin-Theater gespielt habe, dann kann ich friedlich einschlafen. Nee, habe ich jetzt gemacht. Es ist noch nicht genug. Also es ist irgendwann, wer weiß, wie lange ich hier bleibe. Ich bin ja noch ein paar Jährchen hier, aber das in Hamburg, das Schauspielhaus, das finde ich einfach interessant. Im Moment, so wie es jetzt gerade existiert.
Unter der jetzigen Leitung.
Genau, so. Unter der jetzigen Leitung und das finde ich interessant. Ja. Aber ich muss ja erstmal hier ankommen und hier erstmal richtig arbeiten, bevor ich darüber nachdenke, was ich danach mache. Gerade jetzt aufgehört zu studieren, ey. Super.
Aufgehört zu studieren und dann plötzlich kaum noch zu spielen.
Ja. Wie viele Vorstellungen hast du jetzt gespielt, Marcel, seit du jetzt diese Spielzeit?
Ja, ich habe es nicht gezählt, aber lass es mal 12, 13, 14.
Würde ich auch sagen, ja.
Ich bin seit Februar an diesem Haus und ich hatte 8 Vorstellungen. fast in einem Jahr. 8 Vorstellungen. Das ist,
aber schon 2 Produktionen.
Aber schon 2 Produktionen, ja.
Aber ihr habt beide diese Spielzeit schon Vorstellungen gehabt, ne?
Ja.
Weil ich habe jetzt in einem Theater gearbeitet, da das gesamte Ensemble sagt, wir haben diese Spielzeit noch keine Vorstellung gehabt. Und dann ging sie wieder in die Kurzarbeit.
Ja, aber diese Spielzeit fängt ja erst im September so an. Ich bin ja schon seit Februar hier und du hast auch schon vorher angefangen zu proben.
Ich habe im Mai angefangen.
Ja, eben. Also sind wir ja eigentlich schon in der 2. Spielzeit, wenn man so. Mhm. Genau.
Aber dann frage ich gleich mal weiter, oder?
Ja, und du hast noch 2 Fragen und wir haben auch nicht mehr so viel Zeit.
Ich hab nur noch 2, also genau. Aber gerade so bei der Krise und so und spielen und, und nicht proben. Wie hast du dir, Marcel, so einen Alltag geschaffen, der ja nicht vom Theater jetzt bestimmt werden kann oder bestimmt wird, wo du dir einen Alltag gebaut hast, um durch die Zeit zu kommen? Mhm. Oder wie gehst du damit um?
Das vor allem während der ersten Lockdown-Phase. Also da habe ich mir täglich Sportübungen rausgesucht, hab mich regelmäßig gut ernährt. Also das waren so Faktoren. Und seitdem ich in Berlin wohne, habe ich das ein bisschen vernachlässigt. Und jetzt habe ich mir eben Theaterprojekte selbst zu Hause irgendwie als Aufgabe gegeben. Hier die Podcast-Planung etc. Und wenn jetzt wirklich nochmal ein längerer Zeitraum kommen sollte, in dem ich nichts zu tun habe, dann werde ich da, glaube ich, wieder darauf zurückkommen, dass ich Sport mache, dass ich wirklich wieder regelmäßig lese. Ich habe das ein bisschen vernachlässigt, seitdem ich in Berlin wohne.
Ja. Genau. Ich kenne auch Leute, die eben, wo du sagst, regelmäßig lesen, die sagten, ja, ich habe jetzt ganz viel Zeit, aber ich habe in diesem Jahr so wenig Bücher gelesen wie noch nie. Mhm. Die sagten ja auch, man hat ganz mit anderen Sachen beschäftigt, die kriegen gar nicht die Ruhe rein, um zu lesen. Die finden das, was du sagst, auch gut, also sozusagen, ja, welche Bücher waren es denn? Welche wollte ich denn? Welche habe ich denn noch auf der Liste? Was nehme ich mir denn wirklich jetzt mal so die Zeit? Mhm. Und das finde ich ja die Herausforderung, also dass man mit dieser Zeit so umgeht, dass man sagt, ich mache mich jetzt nicht verrückt, weil ich nicht weiß, was kommt, sondern bin in dem Moment und bin in dem Augenblick und bin jetzt und das ist und lest es da.
Voll. Ich muss sagen, dieses Jahr habe ich wirklich so viele Bücher gelesen wie schon lange nicht mehr. Ich habe gerade während des Studiums hatte ich überhaupt keine Lust, privat Bücher zu lesen.
Ich habe, glaube ich, auch 4 Jahre Schauspielschule, ich habe vielleicht ein Buch gelesen.
Ja.
Also wirklich so von vorne bis hin und nicht in der Mitte weggelegt, weil ich irgendwas anderes machen musste.
Ja. Eben. Und dieses Jahr bin ich, ja, jetzt bei 5 Büchern oder es ist immer noch viel zu wenig.
Ich habe wirklich so ein chronisches Bücherkaufproblem. Also ich kaufe mir so oft Bücher, weil ich Bücher ich finde Bücher wahnsinnig wichtig und ich finde das so schön, wie die auch aussehen, wenn sie im Bücherregal stehen. Und ich besitze auch wahnsinnig viele Bücher, weil ich einfach immer viel gelesen habe. Und irgendwie habe ich das immer noch so drin, dass ich irgendwie, immer wenn ich irgendwie einkaufen gehe und im Bücherladen vorbeilaufe, der irgendwie so klein und verwunschen aussieht, da reingehe und mir tonnenweise Bücher kaufe und ich lese sie dann aber nicht, weil ich keine Zeit habe oder ich merke nach 3 Seiten, nee, taugt mir nicht so. Und auf meinem Nachttisch ist immer ein Stapel von mindestens 5-6 Büchern, die alle angefangen sind und irgendwie, ja.
Aber kannst du parallel, also es gibt ja Menschen, die parallel lesen können. Mhm. Also die wissen, also ne, da ist der Strang, da ist der Strang.
Ich gucke auch Serien parallel. Das geht.
Okay, ja.
Ja. Aber
parallel lesen könnte ich gar nicht.
Naja, aber es dürfen nicht sehr ähnlich, also ich würde jetzt nicht zum Beispiel irgend so eine Buchreihe den ersten und den 5. Teil parallel lesen, ja. Also es wäre auch ein bisschen kontraproduktiv. Zum Beispiel ein Buch über toxische Maskulinität lesen und parallel aber irgendwie als Gegenbeispiel irgend so ein Kitschroman, das ist irgendwie ganz schön, das so auch zu vergleichen. Also es ist fast eine wissenschaftliche Arbeit. Also bilde ich mir ein.
Ja.
Damit rechtfertige ich mein Verhalten auf jeden Fall. Das ist noch eine Frage, Robert.
Ich habe noch eine Frage.
Und dann müssen wir auch langsam...
Naja, wir haben noch ein bisschen.
Ja. Schneiden ist...
Schneiden.
Es ist bis jetzt ganz gute Themen. So. Sind wir noch auf
Elena, ich würde jetzt an dich nochmal eine Frage, weil du sagst, du liest ein Buch über toxische Maskulinität. Wie ist es denn für... Wir haben ja gerade zurzeit eine große Debatte an vielen Häusern, wo es darum geht, wie gehen wir mit der Genderfrage um, wie gehen wir um, wie männliche Kollegen mit weiblichen umgehen, gendern wir in der Sprache und wie siehst du das als junge Schauspielerin, die jetzt fertig ist mit dem Studium, mit welchen Ansprüchen an diese Fragen kommst du an ein Haus oder wie möchtest du also gibt es Punkte für dich, wo du sagst, das möchte ich in der Probenarbeit auf jeden Fall wissen, dass das so dass so mit mir umgegangen wird und dass so allgemein mit KollegInnen umgegangen wird. Also, weil ich beobachte das nicht hier, aber auch in anderen Häusern, wo es immer noch diese Strukturen von Alter, merkwürdiger, von weißen Cis-Männern geprägten Dingen, so, also wo die einfach sehr ihren Weg so durchdrücken und keiner sagt was. So. Und das gibt es ja, und wie gehst du da, mit welchen Ansprüchen gehst du an dich und an das Haus?
Ich habe vor dem Schauspielstudium schon viel gearbeitet im Theater als Hospitantin und so weiter. Also ich kenne auch verschiedene Machtstrukturen und hatte bis jetzt eigentlich immer relativ viel Glück, dass mir gegenüber sich respektvoll verhalten wurde. Ich bin nicht auf den Mund gefallen. Ich habe auch immer gesagt, wenn mich irgendwas stört. Ich wurde mal während einer Probenphase als Hospitantin eine Zeit lang nur Opfer genannt. Das habe ich dann gemeldet.
Von
dem Regieführenden.
Oh ja.
Und gab es dann ein klärendes Gespräch. Und da war ich, keine Ahnung, da war ich 16, 17. Also mir war von Anfang an bewusst, dass man da, wenn man irgendwas verändern will und wenn man in diesem Bereich arbeitet als Frau, dass man da einfach ganz klar wissen muss, wo die Grenzen sind und wenn es Grenzüberschreitungen gab, die dann auch als solche zu behandeln. Und ich hatte den Anspruch, als ich vorgesprochen habe für eine Festanstellung, dass es ein Haus ist, wo ganz klar einfach respektvoll miteinander umgegangen wird, wo ganz klar diese Frage auch behandelt wird, die Genderfrage, wie geht man miteinander um, wie sollte man miteinander umgehen. Und ich meine, als ich dann mein Vorsprechen am Gripstheater hatte, habe ich auf der Webseite vom Grips halt so ein bisschen rumgeguckt und da ist dann auch gleich, gibt es da verschiedene Links und so. Und ich dachte so, okay, cool, da wird sich damit beschäftigt.
Ja.
Das heißt, es gibt auch einen Ort und einen Raum, in dem darüber gesprochen werden kann, sollte es Probleme geben. Und ich kann nur sagen, jetzt in der letzten Probenphase mit dir war ich von die einzige Schauspielerin und es gab dann noch meinen Kollegen, den René als Schauspieler und unseren Musiker mit Sprachauftrag, Sprechanteil, den Matthias.
Musiker mit Sprechanteil.
Und es hieß aber immer in allen, es hieß in allen Sachen immer die SchauspielerInnen. Und ich habe mich, ich glaube, das ist ein Zeichen, dass man immer noch dran arbeiten kann und es immer noch weitergeht und man noch besser miteinander umgehen kann. Ich habe mich jedes Mal gefreut, weil ich gedacht habe, weil ich schon so gewöhnt war, dass ich bin die einzige Frau. Es wird jetzt sowieso gesagt, die Schauspieler kommen auf die Bühne oder so.
Ja.
Und mein Anspruch ist da, glaube ich, hoch. Aber ich habe da, glaube ich, ein ganz gutes Haus gefunden, wo diese Ansprüche auch von allen anderen so hoch gesehen werden.
Glaube ich auch. Also es gibt auch Teile im Haus, wo noch gut gelernt werden kann, wo noch einiges noch, also ja, also ich, der, wo der Prozess noch weitergehen kann. Ich finde das ja was sehr Prozesshaftes, also sich daran, das einzupflegen in den Sprachgebrauch oder in das Verhalten und dann aber auch das dann immer wieder zu tun und zu sagen und das dann immer auch mit den KollegInnen ebenso das zu tun. Und das kommt immer wieder mal, dass man sagt, oh, habe ich jetzt doch eins zu viel oder war eins zu wenig, also habe ich was ausgelassen. Aber das gehört, glaube ich, dazu. Das ist, glaube ich,
ja,
normal.
Aber das Tolle ist eben, wenn es einen Raum gibt, wo darüber gesprochen werden kann, dann ist da auch kein, da wird nicht gejudged. Da kann man dann auch mal einen Fehler machen und sagen, habe ich jetzt vergessen.
Ja.
Und dann sagen alle, ja, okay, aber du hast es gemerkt, das ist schon mal gut.
Ja.
Und dass dann nicht irgendwie verurteilt wird und sonst was, wenn man es mal vergisst, weil wir sind alles Menschen, wie das passiert. Und ich gendere in meiner Sprache schon super lang, weil ich sehr früh damit in Berührung gekommen bin, im Theater auch, im Jugendclub. Und ich weiß, wie, also in meinem Umfeld sind Leute, denen es wahnsinnig schwer fällt, sich daran zu gewöhnen. Aber das bringt ja denen auch nichts, dann, dass man immer jedes Mal die anmotzt und sagt, das ist, du hast schon wieder was vergessen, sondern einfach zu sagen, ja, aber guck mal, das letzte Mal hast du es geschafft und das nächste Mal schaffst du es wieder.
Probier's einfach nochmal.
Ja, probier's einfach nochmal.
Irgendwann
geht's. Irgendwann gewöhnt man sich.
Fühlt sich normal an.
Ja. Eben. Ja.
Ich würde sagen, wir schließen das Interview mit einer Schnellfragerunde.
Schnellfragerunde. Oder? Er wollte sich gerade ein Plätzchen in den Mund stecken.
Ich wollte mir gerade einen Keks in den Mund stecken. Du, gerne hier. Dachte, jetzt bin ich durch. Nein, Schnellfragerunde, gerne.
Ja, immer nur, also du kannst mit einem Wort antworten oder mit einer Wort, Assoziation.
Aber nicht mit einem Satz?
Du kannst auch mit einem schnellen Satz antworten, mit einem kleinen schnellen Satz.
Okay. Aber ich soll nicht so viel drüber nachdenken, ne?
Okay. Nicht so viel drüber nachdenken. Das ist spontan. Gerne.
Ja.
Lieblingsessen.
Oh, ganz vieles. Ich sage mal
Schnellfragerunde, Robert.
Auberginen, die man so im Ofen, wie heißen sie denn? Baba Ganoush.
Das ist eine, also da müssen wir jetzt auch nochmal dran arbeiten. Also schön, du hast es probiert, schnell zu antworten.
Ja.
Nächstes Thema. KollegInnen. Assoziation dazu, los.
KollegInnen, ich habe viele KollegInnen, mit denen ich sehr gerne arbeite.
Kunst.
Für mich ein unheimlich weites Feld, ob Malerei, Musik, Theater, das, ja, da geht bei mir das Herz auf.
Wie stehst du zu Teppichen?
Eher ein gespaltenes Verhältnis.
Sport?
Definitiv prägt mich als Ausführender und als Zusehender.
Adventszeit.
Ja, finde ich schon ganz schön, ist mir manchmal etwas zu beladen mit Erwartung.
Musicals.
Ja, ist ja sehr gespaltenes Verhältnis zu Musicals.
Krippstheater.
Oh ja, hat mich geprägt, ich bin länger hier als ich dachte, wird auch hoffentlich noch eine Weile hier sein, find's ein großartiges Theater.
Ah, hast du es gerade gehört? Das war der Durchruf. Ich glaube, du musst auf die Bühne.
Das wäre
vielen
so
Dank
schön.
Für deinen Besuch in unserer kleinen Kantine.
Danke, Robert.
Ja, jetzt gerne.
Konnten wir dich ein wenig noch mehr kennenlernen.
Was steht denn nächste Woche auf dem Mittagstisch?
Ich glaube, Kartoffelsalat, oder?
Mhm.
Ja. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Und ja, gute Zeit euch.
Dir
danke.
Auch. Das war Frisches aus der Krippskantine. Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Krippstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.krippskantine@gmail.com.
Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Krippskantine.